Ja, auch ich darf euch alle ganz herzlich grüßen mit dem Frieden Gottes und vor allen Dingen auch diejenigen, die jetzt an den Bildschirmen sitzen und sich die Botschaft zu Hause anschauen. Ich möchte euch bitten, nicht gleich abzuschalten. Der Text, den ich lesen werde, ist schon etwas kompliziert und verwirrend. Und man braucht schon enorm viel Konzentration, um die Dinge so zu verstehen, weil sie ja nicht so aufeinanderfolgend sind, wie wir das manchmal aus verschiedenen Erzählungen so kennen. Und so habe ich meiner Predigt heute einen Slogan gegeben, aber ich werde jetzt nicht nach Punkten das abhandeln, sondern mich Vers für Vers weiterhangeln. Ich lese Haggai 2 ab Vers 10. Vielleicht können wir auch die PowerPoint-Präsentation einblenden. Am 24. des 9. Monats im 2. Jahr Darius geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. So spricht der Herr der Herrscharen: Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Darauf sagte Haggai: Wenn jemand sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, alles das, was wir vorhin gelesen haben, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen: Es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach: So ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas Opfer darbringen, unrein ist es. Und nun richtet doch eure Herzen auf diese Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde im Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kann man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kann man zu einer Kelterhufe um 50 Pura zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel, und ihr seid nicht zu mir zurückgekehrt, so spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, am 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Ja, man muss schon etwas tiefer in die Geschichte einsteigen, um zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Das Volk, es war zurückgekommen. Es ist zurückgekommen aus einer langen Gefangenschaft weit weg von ihrer eigentlichen Heimat, und sie haben sich eingerichtet. Sie haben sich viel vorgenommen. Sie waren dort im Exil und wahrscheinlich haben ihre Eltern und so weiter ihnen die Botschaft immer rübergebracht, wie es denn in der eigentlichen Heimat gewesen sein mag. Und vielleicht hat es auch Leute gegeben, die diese Zeit dort im Exil überlebt haben und jetzt wieder zurückkamen in ihre Heimatdörfer oder in ihre eigentliche Heimat und das wieder aufbauen wollten. Sie hatten viel vor. Sie wollten den Tempel wieder aufbauen. Alles sollte so wieder so sein, wie es früher war. Und sie sind tatsächlich auch dabei angefangen. Wenn wir im Zusammenhang des Alten Testaments über die Propheten schauen, dann lesen wir in Esra zum Beispiel, dass sie schon 536 vor Christus angefangen haben, diesen Tempel zu bauen. Und gleich nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den Samaritern dort von der örtlichen Regierung, ja, vielleicht die Empfehlung bekommen haben, vielleicht ein Verbot, ich weiß es nicht genau, nicht weiter bauen zu dürfen. Oder sie sollten den Bau einstellen. Und das haben sie getan. Sie haben das einfach getan. Sie haben sich mit der Situation zufrieden gegeben. Sie haben dort den Vorhof ein bisschen sauber gemacht, haben dort einen Altar aufgestellt und sind angefangen, dort zu opfern. Es war doch alles gut. Es ist doch alles super. Wir haben uns eingerichtet. Wenn wir das erste Kapitel lesen, dann sehen wir scheinbar einen gewissen Konflikt in dieser Situation der Einrichtung. Ihnen ging es nicht gut. Sie haben sich mit dem zufrieden gegeben, was sie hatten. Willi sagte schon, wir haben 4 Predigten gehört zum Thema Haggai. Mit vielen Botschaften dort drin, die uns weiterhelfen sollten in unserem geistlichen Leben. Und ich möchte dich fragen, mich natürlich auch. Hat es an dir und an mir etwas verändert? Haben wir etwas mitnehmen können in unseren Alltag? Hat diese Botschaft an unseren Herzen gewirkt? Hat es uns Sicherheit gegeben in unserem Glaubensleben? Gerade der Vers 1 in Kapitel 1 über die Zeitabstände und dass wir in Gottes Situation, in seiner Hand leben. Auch die anderen Ansprachen, haben sie an uns etwas verändert? Und ich habe mich gefragt, was wird diese Predigt heute, was wird dieses Wort Gottes heute tun? Wird es etwas verändern? Und ich möchte dafür beten. Wir bleiben sitzen und ich danke dir, lieber Gott, dass du wirkst, dass du die Zeit in deiner Hand hältst, dass du unsere Situation uns selbst in deiner Hand hältst. Und wir möchten dich einfach bitten, dass du durch dein Wort unsere Herzen veränderst, unsere Denkweisen, unsere Denkmuster veränderst, dass du unseren Alltag veränderst, dass man an uns Früchte des Geistes erkennen kann. Ich danke dir, dass du das wirken kannst, Herr. Mache unsere Herzen offen, dass wir das zulassen. Auch unser Text fängt heute mit einer Datierung an. Vielleicht können wir das einblenden, den Vers 1. Am 24., wir lesen den Vers 10, am 24. des 9. Monats im 2. Jahr Darius geschah das Wort zum Herrn des Propheten Haggai. So spricht der Herr der Herrscher an. Haggai, er bekommt eine neue Botschaft. Und auch die Datierung ist wieder ganz klar. Es geht hier im Prinzip um den 24.9. nach unserer Zeitrechnung. Ist es etwas anders, wäre es der 18. Dezember, wenn wir das umrechnen. Aber damals war es der 24.9. im 2. Jahr des Darius, das war 520 vor Christus. Es ist genau definiert, wann er diese Botschaft bekam. Und das ist auch wichtig, dieses Datum wird uns noch ein paar Mal begegnen eigentlich und wahrscheinlich nächsten Sonntag oder ganz bestimmt nächsten Sonntag noch einmal. Der Haggai bekommt also eine Botschaft. Was wird dieses für eine Botschaft sein? Und ich möchte das ein bisschen verraten. Es sollte etwas Gutes sein. Es sollte etwas Gutes sein. Es sollte zu etwas Gutem führen. Und zunächst einmal soll er die Priester befragen. Und wir haben schon gelesen in Vers 12, da steht, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und dann mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und die Priester antworteten, nein. Das war doch ganz klar. Wie sollte denn dieser Zipfel dieses Fleisch verunreinigen? Übrigens war es durchaus üblich, dass sie Fleisch mit nach Hause nahmen, Fleisch, das Gott geweiht war für Opfer und es zu Hause dann auch aßen. Es betraf in dem Fall die Priester. Nur das Fleisch bleibt heilig und der Rest wird nicht heilig durch die Berührung. Heiligkeit kann man nicht auf andere Menschen oder andere Objekte übertragen. Was wollte der Prophet uns jetzt damit zum Ausdruck bringen? Es bleibt festzuhalten, das Bild dieser Lebensmittelberührung mit dem Zipfel ist unspektakulär. Es hat keine wirkliche Bedeutung. Es ist nahezu nebensächlich. Die Frage ist herbeigeholt und konstruiert. Und wir verstehen erst mit der zweiten Frage, was er eigentlich mit der ersten meint. Und so lesen wir in Vers 13, darauf sagte Haggai, wenn jemand sich mit einer Leiche verunreinigt hat und dieses alles berührt, also sprich Brot, gekochtes Wein oder Öl oder irgendeiner Speise, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworten und sprachen, ja, es wird unrein. Daher, wer eine Leiche berührt, wird unrein. Und was er berührt und wen er berührt auch. Und das, da mussten die Priester auch nicht ganz lange drüber nachdenken. Es stand im Gesetz. Sie konnten das genau nachlesen, was eigentlich, wie das eigentlich sich verhält und was Gott damit meinte. Sie wussten um den Zusammenhang. Und weil dieser Zusammenhang so wichtig ist für die nächsten Verse, möchte ich einmal auf diese Verse in 4. Mose Kapitel 19 kommen, ab Vers 11. Dort steht, wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Dieser soll sich am 3. Tag damit entsündigen, womit, das werden wir gleich noch sehen, und am 7. Tag wird er rein sein. Die meisten Verunreinigungen, die da waren oder die uns beschrieben sind, dauern 1 Tag. Und ab und zu musste man dafür auch was opfern, aber die meisten Dinge waren nach 1 Tag verging diese Unreinheit. Aber beim Berühren einer Leiche war es so, dass es 7 Tage gedauert hat. 7 Tage lang war dieser Mensch unrein, obwohl er am 3. Tage sich schon entsündigen konnte. Blieb er 7 Tage unrein. Und das funktionierte, diese Entsündigung funktionierte so. Man nahm eine rote Kuh, ohne Fehler, ohne Mangel, auf der kein Joch gelegen hat. Und die hat man geschlachtet und das Blut an das Zelt der Begegnung gesprengt. Die Kuh wurde dann vollständig verbrannt und es wurde Wasser über diese Asche gegossen. Die Asche hat man zusammengenommen, Wasser drüber gegossen. Und mit diesem Wasser wurde derjenige besprengt, der entsündigt werden sollte. Ein außergewöhnlich aufwendiger Prozess. Aber was passierte, wenn sich jemand nicht auf diese Weise entsündigt? Jeder, der einen Toten berührt, die Leiche eines Menschen, steht dort in Vers 13, der gestorben ist und sich nicht entsündigt, hat die Wohnung des Herrn unrein gemacht und seine Seele soll ausgerottet werden aus Israel, weil das Wasser der Reinigung nicht auf ihn gesprengt wurde, ist er unrein. Seine Unreinheit ist noch an ihm. Wir sehen also, was es für Gott bedeutete, dieser Zustand der Verunreinigung. Und jetzt merken wir auch, was Haggai damit eigentlich bezwecken wollte, oder nicht er, sondern im Auftrag Gottes hatte er gesprochen, und was Gott dem Volk damals so sagen wollte. Es war für ihn grausam, schrecklich und unhaltbar, wenn Verunreinigungen an ihnen waren. Und wenn wir das richtig verstanden haben, was das für Gott bedeutet, was diese Unreinheit für Gott bedeutet, dann wird uns klar, warum Haggai zu den Priestern sagt, und ich nehme an, nicht nur zu ihnen, sondern dass er sich vor den Tempel gestellt hat, da wo die Baustelle war und wo die Priester auch waren, und ihnen das alles so präsentiert hat und ihnen das so gesagt hat. Und dann bringt er die Botschaft. So ist dieses Volk, sagt er in Vers 14, so ist dieses Volk und so diese Nation. Vor mir, spricht der Herr, so ist ihre Hände, und wo sie etwas als Opfer darbringen, ist es unrein. Also alles, hier ist ein Schreibfehler drin. So ist das, wie Gott sie gesehen hat. Alles das, was sie mit den Händen gemacht haben, war unrein, und sogar das Opfer. Was mögen die Leute wohl gedacht haben, als sie das gehört haben? Haben sie nicht alles getan? Sind sie nicht losgegangen? Sie haben doch auf Haggai gehört. Wir haben es in den letzten Predigten auch gehört. Sie haben es gehört und sie sind losgegangen und sie haben sich aktiv an diesem Bau beteiligt. Sie haben doch etwas weiter bewegt. Ja, aber allein die Zeitabstände zeigen uns, dass es wahrscheinlich so war, dass sie sich für die Arbeit gemeldet haben und der eine konnte von 8 bis 9 und der andere von 16 bis 17 Uhr und vielleicht am Dienstag gar nicht und Freitag auch nicht. Ja, irgendwie ging die Arbeit schon weiter, aber nicht wirklich. Ging es Gott um die bloße Mitarbeit am Tempel Gottes? Nein. Gott ging es nicht um die bloße Mitarbeit am Tempel Gottes. Haggai sagt, Gott sagt durch Haggai, ich sehe, wie Stein auf Stein gelegt wird. Ich sehe, dass sich etwas weiter bewegt. Ich sehe euer Hände Werk, aber ich sehe eure Herzen nicht. Ich sehe eure Herzen nicht. Wo seid ihr denn? Wo ist die Begeisterung für mein Werk? Wo ist die Begeisterung für diesen Tempel? Wo ist die Begeisterung dafür, dass das Haus Gottes gebaut wird? Die Arbeit war sicherlich nicht ganz einfach. Wenn wir so alte Bauten betrachten, dann sieht man da oft so riesengroße Steine. Und man überlegt ja heute, also wenn ich vor so einem Bau stehe, überlege ich, wie haben die Steine wohl dahin geschleppt? Wie haben die das gemacht? Und dieser Stein hat nicht von Anfang an gepasst. Den hat man vielleicht 3-4 Mal umsetzen müssen, nochmal neu bestoßen müssen und nochmal. Und vielleicht hat man ihn sogar 10-mal bewegt. War das nicht alles auch schwer? Ja. Aber Gott hat sich zwar darüber gefreut, dass sie losgegangen sind und an diesem Bau gearbeitet haben. Aber was er wollte, war die Begeisterung, war ihre Herzen an diesem Bau. Er wollte verherrlicht werden. Gott selbst wollte Inhalt ihres Lebens sein. Inhalt von dem, was sie da taten. Wie ist das bei uns heute? Woraus besteht unser Christsein? Woraus bestand das Christsein in deiner letzten Woche? Besteht Christsein oft nur aus dem Sonntaggottesdienst? Hauptsache, ich bin Sonntagmorgen hier und alle sehen mich und es ist alles gut. Ich habe mir auch Mühe gemacht, früher aufzustehen und auch hierher zu kommen, mich zu bewegen. Aber ist dann alles gut? Wir haben es ja auch bequem eingerichtet. Es ist hier alles gut klimatisiert, die Heizung passt. Die Stühle sind weich gepolstert. Alles gut, oder? Worum geht es uns eigentlich, wenn wir Sonntag in den Gottesdienst kommen? Geht es uns wirklich darum, Hilfestellung für unser Glaubensleben zu suchen? Hilfestellung für unsere Heiligung zu bekommen? Wofür gehen wir in den Gottesdienst? Manchmal machen wir auch weite Reisen. Wir fahren und hören uns irgendwelche Evangelisten an, die großartig predigen, ohne Frage. Und wir nehmen viel auf uns, um dahin zu fahren, aber mit dem festen Vorhaben, unser Leben nicht zu verändern. Ist das nicht oft so? Wir wissen dann, was andere genau tun sollten, wie alles was laufen sollte, wer was tun sollte, wie er sich benehmen sollte, wie es in der Gemeinde laufen soll und so weiter und so fort. Das wissen wir alles. Alles wissen wir. Aber wirkliche Veränderung, die wir uns wünschen, und ich denke, das ist lauter, dass wir uns hier wünschen, in der Gemeinde, in unseren Familien, fängt bei jedem von uns persönlich an. Wenn wir um Erweckung beten, dann können wir doch nicht anders, als dass wir beten, dass Erweckung bei uns anfängt. Wie wollen wir denn für andere beten, wenn wir selbst uns nicht dieser Veränderung stellen? Gott möchte Mittelpunkt unserer Gottesdienste sein. Er möchte Mittelpunkt deiner Interessen sein, deiner Wünsche, deiner Verlangen, deiner Bedürfnisse. Das möchte Gott sein. Und das hat er bei den Israeliten damals nicht gefunden. Klar, identifizieren wir uns auch oft über Aufgaben in der Gemeinde oder verschiedene andere Dinge und versuchen, das nach vorne zu stellen. Es ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass diese Dienste alle gemacht werden und dass es irgendwie weitergeht. Und wir haben von Timo letzte Woche so klar gehört, was es bedeutet, dieses Glas in der Küche abzutrocknen, bei einem der Veranstaltungen hier, ganz egal bei welcher. Und die Möglichkeit dabei, mit dabei zu sein, an wo Gottes Reich gebaut wird. Und das ist doch großartig, dass wir es dürfen. Die Frage ist nur, sind wir mit dem Herzen dabei? Alles andere wird gar nichts nützen. Nein, ich rede nicht von irgendwelchen Dingen, die du nicht kannst oder die, wo du eingeschränkt bist. Ich rede davon, dass dir gegebene Möglichkeiten genutzt werden. Ich glaube auch nicht, dass eine Aufgabe im Reich Gottes, egal welcher Art, für jemand ein Problem sein sollte. Es sollte eine Freude sein. Bei Gott kommt es unbedingt auf die Herzenseinstellung an. Was ist die Motivation meines Dienstes, meiner Tätigkeiten, auch am Arbeitsplatz, in der Küche zu Hause oder an der Stelle, wo Gott dich hingestellt hat? Was ist die Motivation deiner Aufgabe? Wie können wir als Unreine, unwürdige Menschen an diesem Tempelbau überhaupt teilnehmen? Können wir daran teilnehmen? Unserer menschlichen Selbstüberschätzung ist es wichtig, dass wir diesen fundamentalen Widerspruch auch wahrnehmen, dass wir einerseits unheilig sind und dass Gott um unsere Unzulänglichkeiten genau Bescheid weiß und dass er uns in seiner Unzulänglichkeit gebraucht. Er weiß Bescheid. Er weiß über dich und über mich Bescheid. Und doch will er uns in seiner Aufgabe mithaben, beim Bau seines Reiches. Und dafür gibt es viele Möglichkeiten. Welche du hast, musst du mit Gott selbst ausmachen. Vor allen Dingen das, was du nicht machen willst. Meine Mitarbeit für Gott ist aber auch immer eine Belastung. Eine Belastung, nicht nur für mich, weil ich das machen muss. Eine Belastung vielleicht für meinen Nächsten, den ich vielleicht falsch angehe. Eine Belastung vor allen Dingen für Gott. Und ich habe das mal so reflektiert. Ich habe lange Zeit Fertigungsleitung an verschiedenen Stellen gemacht. Und wenn man jemand eine Aufgabe überträgt, sie zu machen, dann muss man häufig mit dem Ergebnis leben, wie derjenige es tatsächlich macht. Es bin nicht ich, der da steht und das mache. Ich habe die Vorstellung, ich habe mir das vorgestellt, wie es werden sollte, aber irgendjemand macht es und der macht es mit seinen Händen, mit seinen Fähigkeiten und häufig ist es nicht so, wie ich mir das dann vorgestellt habe. Wie mag es Gott ergehen? Er baut Gemeinde mit lauter unvollkommenen Leuten. Mit lauter unvollkommenen Leuten. Und der erste davon bin ich. Gott baut sein Haus mit lauter unvollkommenen Leuten. Das muss uns klar sein. Nein, es wird nicht alles. Es glänzt nicht immer alles. Aber es kommt auf unsere Herzenseinstellung dabei, ob wir dabei sind oder nicht. Und obwohl wir nicht unter dem Gesetz sind, und viele Dinge so befolgen müssen, so gibt Gott uns doch ganz viele Anweisungen in seinem Wort, wie wir unser Leben zu führen haben. Wenn wir zum Beispiel in 1. Petrus lesen, da steht, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist das Ziel. an dem wir arbeiten sollen. Heiligkeit hat bei Gott eine große Bedeutung. Wenn wir nochmals auf die Verse 12 und 13 schauen mit den Fragen, dann müssen wir feststellen, dass Unreinheit sehr wohl übertragen werden kann. Es ist so, wenn wir jetzt zum Beispiel einen kranken Menschen haben, jemand, der Grippe hat zum Beispiel, und er begibt sich in eine Versammlung oder irgendwo, wo gesunde Leute sind, so kann es durchaus sein, und es wird auch schnell so sein, dass sich andere anstecken, weil diese Krankheit ansteckend ist. Unreinheit ist übertragbar. Aber wenn wir einen gesunden Menschen zu kranken Menschen schicken, dann wird das nicht so. Dann werden die nicht alle gesund. Heiligkeit lässt sich nicht einfach so auf andere übertragen. Die Botschaft des Haggais ist klar. Es muss schlimm gewesen sein für das Volk, dass sie plötzlich so vor dem Nichts standen. Sie haben gesagt, all die Opfer, die wir gebracht haben, wir geben uns so viel Mühe und tun und machen und wir gehen auch jetzt und bauen und irgendwie soll das alles nicht passen. Aber das Bauen der Leute, und das war ja das eigentliche Problem, wo sie richtig herkamen, sie hatten wirtschaftlich eine große Not. Das eigentliche Bauen, dass sie jetzt plötzlich wieder aktiv waren, das hat nicht automatisch zum höheren Ertrag auf den Feldern geführt. Nein, kultische Heiligkeit steuert nicht den Ertrag des Feldes. Gott sei Dank aber auch nicht die Unreinheit. Und das argumentiert Haggai. Aber es bleibt die Frage offen, wie kann denn eine volkswirtschaftliche Situation grundlegend geändert werden beim Volk Israel? Was ist der Grund? Und Gott sagt, nur bloße Arbeiten am Tempel, das wird euren Ertrag nicht verändern. Das wird sich nicht segensreich automatisch auf euer Leben auswirken. Nur weil ihr eure Zeit, eure Kraft, euer Geld in den Tempel investiert, werden die Felder jetzt nicht mehr bringen plötzlich. Und ihr werdet nicht automatisch Reichtum anhäufen. Eure Probleme werden auch nicht automatisch verschwinden, weil euer Privatleben jetzt geheiligt ist. Übertragung der Heiligkeit kann so nicht geschehen. Und was Haggai damit sagen will, er legt offen, was die eigentliche Motivation der Israeliten damals war. Sie haben gedacht, wenn wir jetzt hingehen und arbeiten, wenn wir diese Situation verändern, dann werden die Felder wieder Ertrag bringen, dann wird alles wieder funktionieren und wir werden satt werden und so weiter und so fort. Nein, man kann mit Arbeit, mit Mitarbeit Gott nicht beeindrucken. Wir bauen heute keinen Tempel hier. Wir investieren uns vielleicht im Reich Gottes, in der Gemeinde, auf dem Missionsfeld, leiten vielleicht einen Hauskreis oder leiten die Teenies ein, machen Musik, singen, spenden für Menschen, die in Not sind, beteiligen uns an Hilfsprogrammen, machen vielleicht ein Jahr für Gott, gehen zur Bibelschule oder auch in den vollzeitigen Dienst. Und es schleicht sich der Gedanke ein, wenn ich mich für Gott einsetze, dann wird alles andere schon passen. Dann muss das andere doch irgendwie sich nachziehen. Dann wird mein Leben segensreich sein. Es wird sozusagen eine Übertragung aus der Gemeinde, aus meinem christlichen Dienst heraus auf mein Leben reflektieren und mir wird es gut gehen. Wenn ich von meinem Gott, von meiner Zeit und meiner Kraft was gebe, dann wird er es mir gut gehen lassen. Dann wird mein Studium gelingen, dann werde ich eine Arbeit finden, dann werde ich Karriere machen können, dann werden meine Auftragsbücher voll sein, dann wird meine Ehe gelingen, ich werde einen Lebenspartner finden, es wird genug Geld da sein, alles Mögliche und so weiter. Ist das so? Nein. Den Respekt bei Gott können wir uns nicht erarbeiten. Und genau das nimmt Haggai in den Versen 15 bis 19 nochmal auf. Und er verweist auf die Kategorie, auf die es wirklich ankommt. Und das ist der Segen Gottes. In Vers 15 lesen wir dann, und nun richtet doch eure Herzen auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein am Tempel des Herrn gelegt wurden. Die Israeliten bekommen nochmal einen Aufruf, nochmal genau hinzuschauen, was eigentlich das Problem war. Nochmal genau hinzusehen, wie es ihnen dort ging und wo vielleicht die Problematik liegt. Einfach zu erkennen, dass sie wirklich ein Problem haben. Sie sollen sich mit ihrer Vergangenheit nochmal ganz genau auseinandersetzen. Wir hatten es ja schon in Kapitel 1 gehört von Willi Enz. Dort steht dann in dem Vers 6, was er weitergeben sollte, ab Vers 5. Nun, so spricht der Herr Schan, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr seid doch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Schaut doch mal genau hin. Da ist doch ein Problem. Da ist doch ein Problem. Womit hatten sie denn jetzt das Problem? Vers 16. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß und es wurde 10? Kam man zu der Kelterkufe, um 50 Pura Wein zu schöpfen, wurden es nur 20. Wir sehen, der Erfolg ist nicht da. Irgendwas ist schief. Irgendwas ist schief an der Situation. Es ist eine Schieflage da, die beseitigt werden muss. Das Feld muss doch mehr erbringen. Sie sind hingegangen zu ernten und wollten eigentlich 20 Maß Getreide ernten. Es waren aber nur 10 da. Mehr hat das Feld nicht gebracht. Sie wollten 50 Pura Wein schöpfen und es waren nur 20 da. Sie lebten absolut am Existenzminimum. Wir haben schon gelesen eben, ihr seht, aber es hat wenig gebracht. Vers 17, und ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel und ihr seid nicht zu mir zurückgekehrt, spricht der Herr. Und hier sehen wir das Rätsels Lösung. Es ist der Herr, der den Segen zurückhält. Vielleicht haben sie einfach gesagt, gut, wir haben Pech gehabt. Es hat jetzt so lange nicht geregnet. Es hat die ganzen Jahre eben nicht geregnet. Das kann doch mal passieren. Oder es gab verschiedene Dinge, die damit eingegriffen sind. Verschiedenes Ungeziefer und so weiter und so fort. Hagel, all das wird uns hier beschrieben. Wir würden vielleicht sagen, das ist der Klimawandel. Der ist schuld daran. Wer kann denn da was dafür? In dem Phänomen Klimawandel sehen wir das Problem unserer Zeit. Panische Ratlosigkeit der Wissenschaft und der Politik. Aber wenn wir unseren Blickwinkel nochmal komplett in den Vers 1 leiten, und ich springe jetzt ganz viel hin und her, ich hoffe, dass ihr noch wisst, was damals war. Wie Willi es gesagt hat, es gibt keine Zufälle. Nein, Gott hat alles ganz klar datiert. Es ist nachweisbar, geschichtlich nachweisbar, was wie wann passiert ist. Es gibt keine Zufälle. Gott hält die Geschicke und die Geschichte dieser Welt in seiner Hand und auch meine und deine. Und er hatte den Segen zurückgehalten. Und was war das Problem? Die Unreinheit hat den Segen des Herrn verhindert. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ihr seid nicht umgekehrt. Er war es, der diesen Segen vorenthalten hat. Und jetzt suchen wir natürlich nach einem Problem. Warum hat er diesen Segen vorenthalten? Nun, diesen Segen hat er vorenthalten, um das Volk zu züchtigen, um sie zur Umkehr zu bringen. Ihr seid nicht zu mir zurückgekommen, sagt er. Wie ist das bei uns? Gott mahnt und ruft uns. Er hält uns vielleicht die Dinge immer wieder neu vor Augen. Ich weiß nicht, warum du heute diese Botschaft bekommst, warum ich sie erhalten muss, weiß ich. Wir müssen das unser Herz immer neu, immer wieder neu vor Gott prüfen. Warum er zu uns immer wieder sprechen muss und uns immer wieder Neues aufzeigen muss, was wir in unserem Leben ändern müssen, wo diese Lücken sind, wo diese Unreinheiten stecken. Setz dich doch mal hin und überleg ganz genau, was sind diese Probleme? Was ist die Stelle, an der du Buße tun musst? Und wenn wir es nicht tun, und wenn wir es immer wieder ignorieren, dann wird Gott uns in seine Züchtigung nehmen, um uns zurückzubringen zu ihm. Die Israeliten, sie hatten es damals entweder nicht verstanden, weil sie zu weit und verblendet waren, weil sie auf andere Dinge gesehen haben, weil sie meinten, alles selbst machen zu können. Oder sie, ihnen ist das schon aufgefallen, dass sie diesen Bau nicht mehr weitergemacht haben und dass sich da etwas verschlechtert hat, aber sie haben es nicht ernst genommen. Und so ist das auch in unserer Zeit. Um nochmal einen Sprung auf den Klimawandel zu machen, wir suchen Schuldige überall. Denken, wir sind in einer Misere. Wir sind in einer Misere. Wir haben uns von Gott entfernt. Und diese Zustände, wenn sie denn von Menschenhand gemacht worden sind, sind nicht in Gottes Plan gewesen. Er wollte das nie. Aber die Probleme oder die Lösung der Probleme suchen wir nicht bei Gott, sondern in Anschuldigungen und Dingen, über die wir keine Herrschaft haben. Die Israeliten, sie haben es sich eingerichtet. Sie wohnten jetzt. Aber Leben konnte man das nicht bezeichnen. Aber sie bekommen eine wunderbare Verheißung. Gott gibt ihnen diese Verheißung. In Vers 18 lesen wir, richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus. Von 24. und hier wird das Datum auch nochmal wieder ganz genau genannt. Es reicht nicht, dass ihr sagt, von heute an, sondern vom 24. und wir werden sehen gleich warum. Vom 24. an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf, auch nochmal ein Zuruf darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Die Israeliten sollten nochmal schauen, wie es ihnen so ganz lange Jahre ergangen war. Und sie sollten nochmal nachsehen, ob die Speicher jetzt tatsächlich leer waren. Und sie waren leer. Der Boden war noch nicht bereit zu tragen. Wir schreiben den 18. Dezember, hatten wir gesagt. Und der Same konnte noch nicht ausgesät werden. Und der Weinstock und der Feigenbaum, der Granatbaum, der Ölbaum, sie hatten schon getragen. Aber der Ertrag war schon verbraucht. Und von diesem Tag an will ich segnen. Und das ist so grandios. Vom 24.09., das heißt in unserer Zeit vom 18. Dezember, will ich segnen. Von da an sollten sie keinen Hunger mehr leiden. Von da an sollten sie keinen Durst mehr haben. Ihnen sollte nicht kalt sein und so weiter und so fort. Wie Gott das gemacht hat, weiß ich nicht. Steht ja auch nicht so beschrieben. Aber es ist so und ich halte auch daran fest, dass Gott das so gemacht hat und geführt hat. Wir hätten ja gesagt, ja gut, nächstes Jahr wird die Saat besser. Nächstes Jahr wird die Ernte besser. Nächstes Jahr ernten wir mehr. Nein, Gott sagt es nicht. Gott sagt zum Propheten von heute an. Kein Tag früher und kein Tag später. Kennst du ein Datum in deinem Leben, wo Gott deine Situation und dein Leben geändert hat? Hast du diesen Segen schon erlebt? Diesen Segen, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen? In ihm Erlösung zu haben, in ihm das zu haben, was sein Segen wirklich ausmacht. Vielleicht ist diese Predigt heute viel zu stark an diejenigen gerichtet, die lange im Glauben sind, die ja teilweise auch wissen, worum es geht und auch mit verschiedenen Dingen zu kämpfen haben. Aber die Botschaft gilt auch dir heute und auch mir, Jesus wieder neu im Leben aufzunehmen. Normalerweise lassen sich Wendepunkte erst im Nachhinein feststellen. Und man sieht dann rückblickend, dass sich irgendwas verändert, weil man irgendwelche Stellrädchen verdreht oder verändert hat und seitdem läuft es besser. So ist es bei Gott nicht. Er braucht diese Zeitabstände nicht. Er kann die Wendepunkte sofort stellen und die kannst du bei ihm erleben. Und Haggai, er feiert diesen Tag und sagt, ab heute, ab diesem Tag, wo ich diese Botschaft rede, wird es anders werden. Gott hat es zugesagt und er wird es tun. Was war denn das für ein Tag, den die Israeliten jetzt erleben? Von diesem Tag an haben sie getan, was Gott wollte. Was war der Hintergrund? Bis dato haben sie getan, was Menschen ihnen verboten haben. Es war dort die örtliche Regierung. Ja, geplant war dieser Tempel schon lange vorher und das war alles abgemacht, dass sie den bauen, dass alles weitergeht, dass sie das da wieder opfern können und so weiter und so fort. Aber diese Regierung, ich weiß nicht, ob sie es ihnen verboten haben oder ob sie vielleicht gesagt haben, wir empfehlen euch, da Abstand von zu nehmen, weil es hier Unruhen gibt und so. Und damit haben sie sich zufrieden gegeben. Sie haben nicht danach gefragt, was Gott eigentlich wollte, sondern was die Regierung wollte. Das haben sie sich aufdrücken lassen. Und das hat, ich will es gar nicht so sagen, aber Gott ihnen krumm genommen. Das war nicht richtig. Sie haben einfach nicht auf das gesehen, was Gottes war. Und von diesem Tag an kann Gott sie segnen, weil sie die Grundmauern gelegt haben. Nicht, weil sie gearbeitet haben, nein, sondern weil sie das Wort des Propheten verstanden haben und sich Gott zugewandt haben. Wären die Israeliten weiter ungehorsam gewesen, hätten sie es verstanden, aber hätten gesagt, das gibt doch nur Stress, wenn wir da weiterbauen. Das gibt doch nur Ärger. Wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen, wir sind lieber gehorsam. Ist doch alles gut. Hätte Gott sie da segnen können? Nein. Unreinheit führt zum Verlust des Segens und echte Buße zieht Segen nach sich. Wie können wir das Wort auf uns heute anwenden? Gott ruft uns heute, richte nochmal deinen Blick auf dein Herz persönlich. Ich sagte es eben schon. Ich weiß nicht, an welcher Stelle dein Herz geheiligt werden muss. Aber vielleicht weißt du und kennst du diesen Zustand ganz genau und du brauchst gar nicht drüber nachzudenken. Du weißt schon jetzt, wo das Problem liegt. Dann tu Buße und folge Jesus. Ignoriere diesen Zustand der Unreinheit nicht länger. Denn wenn du im Gottesdienst sitzt und einen auf heilig machst, ich sag das mal so, und in der Woche ein sündiges Leben führst, dann beleidigst du damit Gott. Das haben wir in Mose so gelesen. Du verachtest ihn und sein Opfer, Jesus Christus. So in Gottesdienst will Gott nicht. Ja, er hasst ihn. Zum Propheten Amos muss er einmal sagen, ich hasse und verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. An euren Speiseopfern habe ich kein Gefallen. Und als Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Haltet den Lärm eurer Lieder von mir. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein fließender Bach. Jesus bringt es in Matthäus 23 nochmal anders auf den Punkt. Dort steht, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers in der Schüssel. Inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige dich zuerst in den inwendigen Becher, damit auch das Auswendige rein wäre. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übergetünchten Gräbern, die von außen zwar schön aussehen, inwendig aber voller Totengebeine und alles und aller Unreinheit sind. So scheint ihr auch außen zwar von gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gottlosigkeit. Die Israeliten haben gedacht, es wird doch alles gut. Wenn wir opfern, dann haben wir alles, dieses Ritual, alles wieder eingestellt. Es ist doch fast alles so wie früher. Wir machen das jeden Morgen und jeden Abend. Aber sie haben den Menschen mehr gehorcht als Gott. Und Gott sucht Recht und Gerechtigkeit. Er sucht danach, dass wir seinen Willen tun. In 1. Samuel 15, 22 lesen wir, hat der Herr so viel Lust an Brand und Schlachtopfer wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Gottesdienst. Alles, was wir meinen, für den Herrn zu tun, hat nichts Wert, ist nichts an Wert, wenn wir es nicht wirklich für ihn und nach seinem Willen tun. Und das ist das Schlimme und die Botschaft auch an uns, die Jesus an uns richtet. Er sagt, nicht jeder wird in den Himmel kommen. Nicht jeder, sondern wer den Willen des Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jedem Tag sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Diese weiche Situation, in der wir manchmal stecken, dass wir Dinge nicht von Herzen machen, dass wir nicht ganz dabei sind, dass uns die Begeisterung fehlt, dass uns die Liebe dazu fehlt, zum Dienst, zum Christsein überhaupt. Das wird mit harten Worten beschrieben. Menschen, die glauben, im Himmel zu sein, weil sie, weiß ich was alles tun und solche Dinge kann ich nicht tun, wie hier beschrieben werden. Gott sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Weißt du, wenn du all diese Dinge nicht tust, wenn dich der Gottesdienst nicht so interessiert und du dir immer einen Ruck geben musst und das alles unter Zwang geschieht, wenn du nicht freudig und großzügig gibst, wenn du nicht singst, nicht beten kannst von Herzen, wenn du nicht mitarbeitest, jegliche Mitarbeit vielleicht verweigerst sogar, dann ist doch ganz klar, dann stimmt etwas bei dir nicht. Dann solltest du dir die Frage stellen, was genau nicht stimmt. Aber auch wenn du all diese Dinge tust, solltest du sie von Herzen tun, als für den Schöpfer und den Erlöser. Denkst du, Gott wird dich wirklich segnen, nur weil du religiöse Werke tust? Nur weil du irgendwo am Rand dich zur Mitarbeit zwingst vielleicht sogar? Gott lässt sich nicht blenden. Er sieht dein Herz und er sieht, ob es lauter ist oder nicht. Und er wird dir seinen reichen Segen geben. Den sagt er auf jeden Fall zu. Er sagt ihn zu. Wenn du dich heute zu ihm hinwendest, dann wird ab heute die Situation anders. Nicht irgendwann, heute. Gott will euch echtes Leben schenken. Und ich wünsche euch seinen Segen dazu. Wohnst du noch wie die Israeliten? Oder hast du dieses Leben schon? Hast du dieses Leben schon ergriffen? Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie volle Genüge haben. Damit sie leben und volle Genüge haben. Ist das unser Anstreben? Ist das das, was wir erfahren haben? Ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben, das nur Gott schenken und geben kann. Segen, den nur Gott schenken und geben kann. Und das wünsche ich dir von Herzen. Ich habe noch ein paar Fragen zum Nachdenken für uns. Was ist das, was dich beim Bau des Reiches Gottes lähmt? Was sind die Dinge, die dich lähmen? Zweitens, kennst du einen Tag, an dem deine Beziehung zu Gott, also an dem Gott die Beziehung zu ihm geändert hat? Ich habe da nicht ganz vollständig geschrieben. Erlebst du Früchte, die Gottes Segen in deinem Leben wirkt? Erlebst du diese Früchte, die Gottes Segen in deinem Leben wirkt? Ich wünsche dir Gottes Segen beim Nachdenken. Ich werde nachher im Büro sein, wenn jemand ein Gespräch haben möchte, kann das gerne haben. Amen. Ich würde noch beten und lass uns dazu aufstehen. Herr, und ich danke dir, dass deine Gnade zu uns so groß ist. Ja, du lässt uns nicht im Regen stehen. Du gibst uns immer wieder neu Hoffnung und willst deinen Segen nicht vorenthalten. Herr, öffne du unsere Augen, lass uns erkennen, was dein Weg für uns ist, wo du Veränderung an uns haben möchtest. Und hilf uns einfach, diesen Weg zu gehen. Ich danke dir auch, dass du uns damit nicht alleine lässt und dass du uns selbst führen und leiten willst. Und ich danke dir, dass wir dich einmal sehen werden. Dich, Jesus, den Anfänger und Vollender. Wir preisen deinen Namen. Amen.